Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Anlässlich des Bundestagswahlkampfs habe ich mit Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank, über eines der zentralen Themen in der derzeitigen politischen Auseinandersetzung gesprochen: die notwendige Transformation der deutschen Wirtschaft und die Rolle der Politik bei deren Gestaltung. Trotz aller Wachstumsraten und Erfolge in einigen Branchen, so der E-Mobilität, sieht er den staatlichen Lenkungskurs Chinas nicht als Vorbild, sondern plädiert in ordnungspolitischer Tradition für eine stärkere Nutzung von Marktkräften.
Das überzeugt mich also nicht, dass jetzt China das Gegenmodell sein soll, was eben so erfolgreich ist mit staatlicher Planung. Und nach meiner Auffassung nach ist es eben ein Fehlschluss, wenn man jetzt sagt, wir müssen genauso viel subventionieren wie China. Was ist dann die Antwort auf den verstärkten Wettbewerb? Stärker die Fähigkeiten von Unternehmen nutzen, viel stärker die Koordinationsfähigkeiten von Märkten nutzen, denn das sind bei näherem Hinsehen faszinierende Mechanismen, wie Informationen über Nachfrage und Angebotsbedingungen zusammengebracht werden und hervorragende Ergebnisse hervorbringen. Auch das Wissen über marktwirtschaftliche Prozesse ist nicht sehr modern, ist nicht sehr en vogue, ist eher verschüttet, auch gerade mit den Ansätzen, die wir hier in Deutschland in der Wirtschaftspolitik gesehen haben. Also auch hier gibt es Potenzial, würde ich sagen.
Ja, lieber Herr Dr. Kater, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und in den ersten Wochen des neuen Jahres möchte ich mit Ihnen über die wirtschaftlichen Aussichten und notwendigen Strukturveränderungen in Deutschland sprechen. Zum Ende des letzten Jahres ist viel über die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gesprochen und geschrieben worden. Noch einmal auf den Punkt gebracht: was sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme?
Nun, wir haben sicherlich eine Gruppe von Themen, wenn wir an die deutsche Wirtschaft denken. Wettbewerbsfähigkeit kann man ganz direkt definieren. Die Unternehmen auf den Weltmärkten, die aus Deutschland kommen, verlieren Marktanteile, weil neue Konkurrenten auf den Weltmärkten unterwegs sind. Insbesondere ist hier China zu nennen mit einer erklärten Strategie, politischen Strategie der Dominanz der internationalen Industriemärkte. Und das spüren eben deutsche Unternehmen, die ja vor einigen Jahren noch mit Technologie ins Land reingegangen sind. Man sich aber wahrscheinlich auch politischerseits ein wenig geirrt hat über die Intention, die chinesischen Politiker, die chinesische Partei mit der Öffnung des Landes verfolgten, nämlich eine Strategie der Dominanz, und das bekommen Unternehmen heute zu spüren. Wettbewerb ist nicht schlecht, im Gegenteil. Wettbewerb bringt alle voran, muss nur einigermaßen fair gestaltet sein, und das ist in einigen Punkten da nicht der Fall. Aber das interessiert ja nicht weiter. Die Unternehmen müssen ja sehen, wie sie Erfolg haben auf den Märkten. Und das spielt eben auf verschiedene Fähigkeiten von Unternehmen an, sich zu wandeln, sich neu zu erfinden, mit neuen Technologien, mit neuen geopolitischen Gegebenheiten Schritt zu halten. Das können Unternehmen auch, können auch die deutschen Unternehmen. Allerdings muss man sie lassen. Also man muss es ihnen ermöglichen, ohne allzu große Kosten, Tabus oder Verbote eben neue Wege zu gehen. Das ist die Aufgabe, vor der die Unternehmen in Deutschland stehen. Das würde ich als das Wettbewerbsfähigkeitsthema von deutschen Unternehmen bezeichnen. Es gibt aber noch andere Dimensionen. Wir müssen unterscheiden zwischen den Unternehmen in Deutschland und dem Standort in Deutschland. Wir können durchaus Unternehmen haben, die ihre Wettbewerbsfähigkeit behalten und auch keine Marktanteile verlieren, aber die in ihren Produktionsentscheidungen die Entscheidung treffen, nicht mehr in Deutschland zu produzieren aus verschiedenen Gründen, weil der Standort zu teuer, zu umständlich, zu unbequem geworden ist. Dann hätten wir zwar wettbewerbsfähige Unternehmen, die vielleicht in Deutschland auch einen Firmensitz haben oder vielleicht auch die Zentrale haben, aber eben nichts mehr am Standort Deutschland selbst produzieren, was dann das Bruttoinlandsprodukt natürlich verzeichnet. Also das wäre eine zweite Definition von Wettbewerbsfähigkeit, eine Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Auch hier haben wir große Herausforderungen, sind alle durchdekliniert worden von der Infrastruktur über die Fachkräfte bis zur Bürokratie. Das ist kein Diagnoseproblem mehr, das ist einfach ein Handlungsproblem. Und dann haben wir ein anderes Thema, das hat jetzt vielleicht mit Wettbewerbsfähigkeit indirekt nur etwas zu tun, das Wachstum der Volkswirtschaft, das Wachstum der Aktivität, der ökonomischen Aktivität am Standort hier in Deutschland lässt zu wünschen übrig. Wir sind rausgekommen aus einer Wachstumsumgebung. Der Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt wird vom Sachverständigenrat nur noch auf 0,4% geschätzt. Das hat vielfältige Ursachen, aber alles Herausforderungen, die auf einmal auf den Standort Deutschland und auf die Unternehmen und auch auf die Menschen, das heißt also auch die privaten Haushalte, einstürzen. Also ein ziemlicher Problemberg, den man schrittweise abarbeiten muss.
Sind den Entscheidungsträgern diese Probleme nach Ihrer Einschätzung nicht nur an der Oberfläche, sondern in ihrer ganzen Tragweite ausreichend bewusst?
Ich glaube, so langsam kommen diese Dimensionen auch in den Etagen von Strategen, Entscheidungsträgern auf oberen Politikebenen an. Ich glaube schon, dass das erst ein sehr junges Bewusstsein geworden ist. Ich glaube schon, dass gerade zu Beginn der jetzt auslaufenden Legislaturperiode die eigentlichen Dimensionen der wirtschaftlichen Misere nicht ausreichend im Bewusstsein war. Man muss sicherlich auch sich die Situation von vor 2-3 Jahren anschauen. Auch diese Regierung ist ja wie die Vorgängerregierung mit großen Ad-hoc-Krisen, Krisen, die gerade ausbrechen und unmittelbare Entscheidungen, und zwar große Entscheidungen verlangen, konfrontiert worden. Das war der Ausbruch des russischen Kriegs in der Ukraine und hat bestimmt auch Themen natürlich zurückgesetzt. Aber darunter ist eben auch die Entwicklung in vielen Bereichen der Wirtschaft, die natürlich teilweise dann nach dem Ukraine-Krieg sich dann auch beschleunigt haben, in beispielsweise Rückgang der Industrieproduktion, in energieintensiven Bereichen, Rückgang in Deutschland, und da haben wir das Thema wieder, und Verlagerung eben an andere Standorte in der Welt. Da haben wir also einen sehr, sehr direkten Bezug gehabt zwischen der nicht aufgegangenen Energiestrategie der Regierung, denn Vorgängerregierungen, muss man ja sagen, und den tatsächlichen Entwicklungen. Und andere Themen wie beispielsweise die Konkurrenz durch chinesische Firmen sind dazugekommen. Und das Ganze hat sich eben in einen größeren Problemzusammenhang entwickelt, der mittlerweile überall rauf und runter diskutiert wird und auch im Ausland durchaus größere Aufmerksamkeit erzeugt, wo die deutsche Wirtschaft neu gesehen wird. Ja, die deutsche Wirtschaft, die sowohl im Inland als auch im Ausland immer das das Label verdient hat, die läuft schon, ja, wie die Werbung für den VW Käfer früher läuft und läuft und läuft. Das ist anscheinend nicht mehr der Fall und das wird registriert. Und das kommt, wie gesagt, meiner Ansicht nach langsam in größerer Dringlichkeit eben auch in der Politik an. Nicht umsonst ist ein größerer Teil des Wahlkampfes für die anstehende Bundestagswahl durchaus politisch, wirtschaftspolitisch bestimmt. Ich glaube, dass das nichts Ungewöhnliches ist, dass man eine längere Zeit der Bewusstwerdung benötigt, weil wir Jahrzehnte hinter uns haben, Jahrzehnte von sehr erfolgreicher Umsetzung dieses, wenn man es mal so sagen darf, deutsche Geschäftsmodell, Betonung auf der Industrie. Der Hochpunkt der Industrie und Produktion in Deutschland war 2018. Seitdem geht es bergab, beschleunigt durch den Ukraine-Krieg. Und das sind sicherlich Jahre der Diagnose. Aber nach Jahrzehnten dieses erfolgreichen Modells, glaube ich, braucht es eine Zeit lang, bis es überall ankommt. Und wir sind immer noch auf diesem Weg, dass wir uns der Probleme bewusst werden. Und ja, jetzt ist die Frage, wie weit können wir in Lösungen gehen?
Ja, dazu kommend, in gut einem Monat wird der neue Bundestag gewählt, dann wird es Zeit brauchen, bis die neue Bundesregierung gebildet und im Amt ist. Wenn Sie Berater der Bundesregierung wären, gäbe es eine Maßnahme, die Sie als vordringlich bezeichnen würden?
Nein, ganz sicher nicht, weil die Dimensionen und die Schubladen, in denen aufgeräumt werden muss, die sind zahlreich. Ich habe es gerade schon angerissen. Das geht von Infrastruktur über Bürokratie, Regulierung, Energiesystem, Fachkräftethemen durch alle wirtschaftspolitischen Handlungsbereiche durch.
Hat da was Priorität aus Ihrer Sicht, was zuerst angepackt werden
muss? Was man vermitteln kann als Regierung ist eine Prioritätenliste im Gesamtportfolio der Regierungsarbeit. Und überhaupt deutlich zu machen, dass man die Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen und zusätzlich das Ziel des Wirtschaftswachstums wieder ganz oben auf die politische Prioritätenliste eines jeden Regierungsprogramms Koalitionsvertrag setzt. Das ist schon mal die allererste Botschaft, die versendet werden müsste. Wirtschaftspolitik ist zum großen Teil Psychologie. Das muss natürlich dann untermauert sein von glaubwürdigen Maßnahmen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Reformen, die anstehen, nicht sofort wirken. Aber natürlich kann man im Steuersystem erste Zeichen setzen, Investitionen wieder attraktiver zu machen. Und dann hängt es wirklich von den Kommunikationen und von den Programmen ab, die man in den einzelnen Bereichen macht. Wir brauchen eine Einwanderungspolitik, die dem Bedarf des Arbeitsmarkts Rechnung tut. Wir brauchen eine glaubwürdige Strategie zum Abbau von Regulierung und Bürokratie. Wie gesagt, ist sehr, sehr schwierig, hier abzukratzen, was in vielen, vielen Schichten in den letzten Jahren aufgetragen worden ist. Aber das Wesentliche ist, und das hat eben die jetzt noch im Amt befindliche Regierung deutlich zu wenig gemacht, die Dimension der Probleme anzuerkennen, zu formulieren und deutlich zu machen, dass man es als prioritär für die nächste Legislaturperiode ansieht, was zu tun. Damit geht's zunächst mal los und dann müssen natürlich in einzelnen Schubladen überzeugende Pläne liegen.
Die Politiker sagen häufig, man könnte der Bevölkerung keine harten Strukturmaßnahmen, da handelt es sich ja meistens um Einsparungen, etwa im Sozialbereich, zumuten. Wie würden Sie das sehen? Ist nicht die Bevölkerung mittlerweile auch schon längst so weit, dass sie nicht nur Verständnis dafür hat, sondern das sogar erwartet?
Naja, eins ist, glaube ich, Politiker Erfahrung. Da bin ich kein Experte, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass man mit dem Versprechen von Strukturreformen und erst recht dem Wort hart davor keine Wahlkämpfe gewinnt. Ich glaube, dass das Bewusstsein und die Wahrnehmung von Defiziten am Standort schon in der Bevölkerung durchgedrungen ist. Es geht hier auch um einen Bereich von Leistungen, die die Bevölkerung häufig verwendet. Das sind staatliche Dienstleistungen, ob das der Zustand von Verkehrswegen ist, die Funktionalität von Verkehr ist beispielsweise, bis hin zu anderen öffentlichen oder halböffentlichen Dienstleistungen, Energieverwaltung und so weiter. Ich denke schon, dass die Bevölkerung hier durchaus wahrnimmt, dass Dinge hier im Argen liegen. Wo ich keine einheitliche Meinung verspüre, ist der Weg, wie man das Ganze verbessert. Da gibt es die Fraktion, die das Thema Strukturreformen und vielleicht auch wirklich mit dem Wort hart davor angeht, die dafür plädiert, dass man beispielsweise Regulierungen zurücknimmt, was auf der anderen Seite ja immer auch bedeutet, dass Dinge unreguliert gelassen werden, was bei näheren Befragung dann vielen Menschen auch nicht recht ist. Wir sind gewöhnt, dass wir alles regeln und das ist tief verwurzelt in Deutschland. Also da reden viele Menschen dann auch mit zwei Seelen in ihrer Brust, wenn sie auf der einen Seite beklagen, was alles so schlecht läuft, auf der anderen Seite aber schon auch für einen geregelten Alltag sind. Da muss man sich dann irgendwann entscheiden. Das betrifft nicht nur den Bereich, sondern auch das Thema Sozialleistungen. Also ob man an die staatlichen Aufgaben so herangeht, wie man das aus dem privaten Haushalt ja eigentlich auch gewöhnt ist. Man hat ein Budget, man hat also finanzielle Mittel und die kann man einteilen in die verschiedenen Zwecke. Und wenn das Budget aufgebraucht ist, dann eben keine weiteren Aktivitäten mehr möglich. Und wenn man eins mehr machen möchte, dann muss man das andere weniger machen. Diese Denke ist auch völlig verschütt gegangen in den letzten 10, 20 Jahren. Es wurde war alles immer finanzierbar. Und da hat sich so eine Philosophie herausgebildet, naja, wir haben hier ein Problem, wir müssen nur genug Geld draufschmeißen. Und dann wird sich das Problem schon lösen. Das ist von der Bildung her bis hin zur Infrastruktur immer die Lösung. Dass es für die Umsetzung von Ideen, vom Geld bis in die Wirklichkeit noch anderer Dinge bedarf, also beispielsweise Ressourcen, die Bauaufträge umsetzen müssen, oder auch Genehmigungen, die so lange dauern, dass man noch so viel Geld bereitstellen kann und es funktioniert nichts, oder Bildungspläne, die über die Verfügbarkeit von Laptops in Schulen hinausgehen, die auch vernünftig sein müssen, das geht auch oft verloren. Und deswegen, ja, das Problembewusstsein, dass das nämlich war, aber der Weg, wie man sich, wie man sie abstellt, da nämlich überhaupt gar keine Übereinstimmung war. Und das spiegelt sich ja auch ein bisschen im Wahlkampf.
Und der Staat ist ja relativ schnell dabei gewesen mit Subventionen für ganz bestimmte Branchen und Technologien. Denken wir mal an das Wasserstoffthema in der Stahlindustrie. Frage an den Ordnungspolitiker, inwieweit sollte der Staat initial in den Strukturwandel eingreifen?
Nach den Erfahrungen, die wir mit solchen Eingriffen haben, liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ niedrig. Es gibt Erfolge, dass Staaten wirtschaftliche Aktivitäten anfangen und das dann hinterher auch erfolgreich wird. Das geht von Airbus bis hin zur Weltraumforschung. Erfahrungsgemäß sieht man allerdings nicht, wie viele Mittel auf anderen Wegen eingesetzt werden, aber eben versanden. Es ist eine sehr, sehr teure Umsetzung von Zukunftsideen. Wir sind aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten 100 Jahren von marktlicher Organisation, von komplexen Wirtschaften zum Ergebnis gekommen, dass das die Aufgabe der Unternehmen ist und dass man eben allgemeine Rahmenbedingungen schaffen kann, dass Unternehmen flexibel arbeiten, indem man eben nicht allzu viel verbietet. Und den Unternehmen auch die Erträge, beziehungsweise denjenigen, die die finanziellen Mittel dafür bereitstellen und selbstverständlich natürlich auch die Mitarbeiter, die dann mitwirken, Unternehmen diese Themen eben umsetzen. Wir haben ein aktuelles Beispiel vor Augen, wo es anscheinend auch anders geht. In China ist ja der Erfolg, der unbestreitbar ist in einigen Branchen. an Zuwächsen in Marktanteilen, an Entwicklungen in Technologien offenkundig. Aber auch hier muss man das gleiche Urteil fällen. Es ist ein wahnsinnig teurer Weg, denn was in dieser Volkswirtschaft an Kapazitäten, auch an Überkapazitäten geschafft wird, geschweige denn von Produkten, die subventioniert dann verkauft werden in der Welt, wo sich ja eigentlich jeder Kunde freuen müsste, ist keine effiziente Art zu wirtschaften, zumindest nach meiner Einschätzung. Und bezahlen müssen die Zeche beispielsweise in diesem vermeintlichen Erfolgsmodell China eben die Menschen, deren Lebensstandard eben nicht steigt, obwohl die technologische Entwicklung und auch die Stellung von den chinesischen Märkten, Unternehmen auf Märkten sich durchaus stark verbessert haben, dass sie eben auch den westlichen Unternehmen Konkurrenz macht, auch den deutschen. Aber es bleibt eben für den Lebensstandard nicht viel übrig. Das überzeugt mich also nicht, dass jetzt China das Gegenmodell sein soll, was eben so erfolgreich ist mit staatlicher Planung. Und nach meiner Auffassung nach ist es eben ein Fehlschluss, wenn man jetzt sagt, wir müssen genauso viel subventionieren wie China. Was ist dann die Antwort auf den verstärkten Wettbewerb? Stärker die Fähigkeiten von Unternehmen nutzen, viel stärker die Koordinationsfähigkeiten von Märkten nutzen, denn das sind bei näherem Hinsehen faszinierende Mechanismen, wie Informationen über Nachfrage und Angebotsbedingungen zusammengebracht werden und hervorragende Ergebnisse hervorbringen. Auch das Wissen über marktwirtschaftliche Prozesse ist nicht sehr modern, ist nicht sehr en vogue, ist eher verschüttet. Auch gerade mit den Ansätzen, die wir hier in Deutschland in der Wirtschaftspolitik gesehen haben. Also auch hier gibt es Potenzial, würde ich sagen.
Die Begeisterung für nachhaltiges Wirtschaften, um es vorsichtig zu sagen, ebbt da und dort schon wieder ab. Ganz besonders markant in den USA, wo dies ja auch politisch forciert wird. Vor dem Hintergrund die Frage, ob wir noch, wie die alte Bundesregierung das ja wollte, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Geschäftsmodells Deutschland stellen. Oder ist es vielleicht die KI als der berühmte Game Changer? Was also aus Ihrer Sicht macht künftig den Kern des Geschäftsmodells Deutschland aus?
Ja, fangen wir bei der Nachhaltigkeit an. Ich denke, die Notwendigkeit und auch die Entwicklung ist unumkehrbar und ganz eindeutig. Ich glaube schon daran, dass es eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte eine wirklich vorhersehbare und absehbare Entwicklung gibt, die in der Tat nach Antworten verlangt, nämlich dass den Klimawandel und die Verbindung zu den Treibhausemissionen. Deswegen ist es absehbar, dass hier sich sehr viele Dinge im Produktionsbereich und auch Konsumbereich verändern müssen. Das ist, glaube ich, schon gesetzt. Was, denke ich, problematisch ist an dem Weg, wie es bisher angegangen wird, sind zweierlei. Zum einen ist immer insinuiert worden, immer postuliert worden, gerade bei auf Konsumentenseite, dass das Ganze nichts kostet, dass man im Gegenteil sogar Stärke gewinnen kann, wenn man sich jetzt umstellt und andere Produktionsverfahren verwendet. Das ist einfach nicht realistisch und dann auch politisch gesehen nicht redlich, dass man immer versucht hat, das so zu biegen, dass es nur besser werden kann, selbst mit neuen Techniken. Ich glaube, das frustriert die Menschen, weil sie es nämlich merken, dass das eben überhaupt nicht der Fall ist. Und der zweite Punkt, der eben problematisch ist, ist, dass auch bei dieser wirklich epochalen Veränderung von Produktion und Konsum volkswirtschaftsweit über viele, viele Länder hinweg auch die Marktkräfte viel zu wenig eingesetzt worden sind, sondern man jetzt meinte, in die einzelnen Produktionsabläufe mehr oder weniger händisch eingreifen zu müssen, indem man die Unternehmen erstmal berichten lässt, wie sie nun, was für Emissionen sie nun oder was für einen Fußabdruck sie generell nun haben, eine gigantische Bestandsaufnahme, wo die Unternehmen immer noch dran verzweifeln. Und dann mehr oder weniger technokratisch Wege sucht, mit welchen Technologien man das vermeiden kann. das ist auch etwas, ist auch eine Anmaßung, dass man sich von Planungsstellen aus aufmacht, eine derartige Transformation eben umsetzen zu können. Die marktliche Variante wäre gewesen, dass man eben das schädliche Treibhausgas, was eben zu minimieren ist, mit Preisen versieht, und zwar mit höheren Preisen versieht, als das jetzt der Fall ist, das auch ganz klar kommuniziert, dass eben dann der Flug nach Mallorca eben wesentlich teurer wird. Aber darauf setzt, dass in einer solchen Wirtschaft, wo diese Preissignale so eindeutig sind, dass sich sehr effektiv eben die Unternehmen, und zwar sehr, sehr dezentral in jeder Branche, in jeder Region, daran setzen und sehr effektive Wege finden, um diese hohen Preise für die Umweltbelastung zu vermeiden. Und das würde dann eben einen Technologieschub einsetzen. Dann würden sich die Dinge eben wesentlich vielfältiger und bei erfolgreichen Themen dann auch schneller entwickeln. Insofern würde dann tatsächlich ja auch wettbewerbsfähige Industrie und zukunftsfähige Industrie entstehen. Der Teil ist ja auch richtig. Bei KI ist es ähnlich, dass es meiner Ansicht nach ein großer Zukunftszweig ist. Und wenn ich mir die Wettbewerbssituation ansehe, dann ist ganz klares Urteil: Wir haben sehr gute Grundlagenforschung in Deutschland, in Europa, aber die Umsetzung findet woanders statt. Und angesichts der Eigenschaften dieser Technologien, dass die Größe zählt, das heißt also, dass am Ende nur einer den Markt abräumt, kann man nicht anders sagen, dass wir eben diese Technologien hier verschlafen haben.
Wir sprechen am Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Wem werden die angekündigten Zölle mehr schaden? Europa, das ist ja beabsichtigt, oder den Amerikanern selbst?
Ja, also erstmal haben Sie die Frage genau richtig gestellt, wem werden Sie mehr schaden, weil Schaden tun Sie allen. Das ist eine ganz alte Erkenntnis der Ökonomen, die sich mit dem Handel über Grenzen hinweg beschäftigen. Am besten ist die ganze Welt weg, wenn sich die Regionen spezialisieren, erstens auf das, was sie am besten können, und zweitens auf das, was sie billiger machen können, wenn sie gewisse Größen an Produktionsmengen erreichen. Und das wird ja alles aufgebrochen darüber, dass über Zölle diese Internationalität wieder zurückgeführt wird. Und dann kann man vielleicht gerade noch fragen, genau, wer jetzt mehr darunter leidet. Das hängt von Branche zu Branche ab. Fest steht aber, nach allen Erfahrungen, auch mit der ersten Zollrunde von Trump, die er in der ersten Amtszeit ja durchaus gemacht hat, dass auch das zollerhebende Land erheblich und ich würde sagen auch mehr als die Hälfte der Belastungen trägt. Im Falle der ersten Zollrunde waren es noch nicht mal so sehr die Konsumenten, die amerikanischen Konsumenten, die über Preiserhöhungen die höheren Zölle dann bezahlen mussten, sondern die Untersuchungen zeigen darauf hin, dass die Einfuhrunternehmen über Margendruck sehr viel an Zollbelastungen selbst übernommen haben. Sie waren nicht in der Lage, bei den ausländischen Verkäufern Preiszugeständnisse durchzusetzen, die dann den Zoll ausgeglichen hätten beim Verkauf in Amerika, sodass hier einiges in die Marge gegangen ist. Es war allerdings dann am Ende so wenig an Zöllen, trotz der ganzen Rhetorik drumherum, dass sich gesamtwirtschaftlich das Ganze nicht messbar oder auch nicht merkbar für die Menschen, auch gerade in Amerika, gezeigt hat. Das könnte eben anders sein, wenn tatsächlich die Zölle noch deutlich ausgeweitet werden. Es ist eine ganz andere Größenordnung jetzt im Raum. Mal sehen, was da kommt. Dann würde es aber ähnlich sein, dass also die Vereinigten Staaten wahrscheinlich sogar den größeren Anteil tragen müssten. Das Problem dabei ist, es ist sehr schwierig zu zeigen, denn Donald Trump würde sicherlich auf die eine oder andere Fabrik verweisen, die aufgrund der erhöhten Zollmauern aus dem Ausland nach Amerika gekommen ist. Das ist in der Tat eine Möglichkeit auszuweichen, einen Zoll. Man verlegt die Produktion hinter die Zollmauer und bedient den Markt dann eben von einer Fabrik, die man neu gebaut hat. Was aber schon bedeutet, dass man einen großen Produktionsstandort, der bisher existiert hat, eben mehrere kleine, wenn mehrere Länder Zölle erheben, mehrere kleine Fabriken aufteilen muss und dadurch Größenvorteile bei der Produktion verliert und damit Kostenvorteile verliert. Aber sei es drum, das könnte also die Politik dann als Erfolg verbuchen. Dass aber dann in der Tat Preiseffekte auftreten, das heißt, dass jeder US-amerikanische Konsument mehr bezahlen muss, weil die Produktion ineffektiver geworden ist, weil der Zoll bezahlt werden muss, das ist sehr schwer zu zeigen, weil es sehr schwierig zuzuordnen ist. Und deswegen bleibt es dann eben ökonomischen Untersuchungen nach ein paar Jahren überlassen, dann festzustellen, dass der Großteil der Belastung dann eben in den USA stattfindet. Aber dann ist Donald Trump schon längst nicht mehr im Amt.
Ich würde gerne auf ein deutsches Thema nochmal zurückkommen. Und zwar, Sie haben es ganz kurz gestreift, die Infrastruktur hierzulande, die auf ganz vielen Feldern sehr renovierungsbedürftig ist. Auch der Verteidigungsbereich, den könnte man ebenfalls nennen, wo ganz viel ausgeweitet werden muss. Würden Sie sagen, dass das mit der jetzigen Konstruktion der Schuldenbremse funktionieren wird? Oder würden Sie diese Schuldenbremsenregelung und sei es auch nur temporär verändern?
Also es ist sicherlich ein Fehler gewesen in Deutschland, dass man nach dem stürmischen Aufbau der Infrastruktur und dem Geschäftsmodell, diesem erfolgreichen Geschäftsmodell Deutschlands, was ja auch sehr stark auf Industrie und Transport und diese Dinge beruht, dass man nach dieser Phase die Erhaltung dieser Infrastruktur vollkommen vernachlässigt hat. Das kann man jetzt feststellen, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ist auch müßig zu fragen, ob andere Länder, die gerade eine Infrastruktur aufbauen, wo ja alles niegelnagelneu ist, ob diese Länder dann in der Lage sind, diese Fehler zu vermeiden oder ob nicht in 30, 40 Jahren in China das gleiche Problem auftritt. Es ist alles müßig. Wir sind jetzt vor der Aufgabe, da schnell was zu tun. Und Infrastruktur sind typische Staatsinvestitionen, die für mehrere Generationen nutzen. Das heißt, ihre Leistungen über sehr lange Zeiträume abgeben. Und das ist eigentlich ein Fall, wo eine Verschuldung des Staates, das heißt Bezahlen der Infrastrukturausgaben durch mehrere Generationen, durchaus auch im Lehrbuch steht. Insofern kann man einen Fall machen dafür, das würde ich auch so sehen, dass man in dieser Situation einen historischen Fehler, das betrifft ja auch das Auslassen von Verteidigungsausgaben, dass man diesen über Verschuldung nachholt. Es ist eine politische Frage, wie man das umsetzt. Ich hätte auch sehr stark die Befürchtung, dass wenn wir die Schuldenbremse jetzt im Grundgesetz verändern, dass bei der Gelegenheit auch noch Dinge reingeschrieben werden in diese Schuldenbremse, die sie vollständig entwerten, wo man dann so viele schwammige Begriffe von Ausnahmen verwendet, dass die Schuldenbremse dann eigentlich bis auf ihren Namen nichts mehr mit einer Einschränkung der Staatsverschuldung zu tun hat. Das ist aber wirklich eher politisches Geschäft. Warum ich für einen Sonderfonds bin, für eine Abtrennung dieser Aufgaben, dieser historischen Aufgaben in eine absehbar und umgrenzte und auch gesondert kontrollierte und auch mit einem Zeitdimension versehenen Sonderrechnung, was man eigentlich nie machen soll nach fiskalischen Grundsätzen. Aber ich denke schon, dass wir eine außergewöhnliche Situation haben. Und dann als zweites ganz wesentlich, dass wir nicht auf den Fehlschluss verfallen. Jetzt haben wir nochmal 1 Billion Euro für die nächsten 10 Jahre für diesen Sonderfonds reserviert. Und jetzt sind die Probleme vorbei. Jetzt können wir uns zurücklehnen, alles andere machen andere und damit ist das Thema jetzt gelöst. Denn das ist wirklich wieder diese berühmte Methode Geld auf irgendwas schmeißen, ohne sich bewusst zu sein, dass es vielleicht noch andere Hindernisse, Hemmnisse gibt. Das wäre meine größte Befürchtung, wenn man jetzt sagt, man macht die Schuldenbremse, lockert die Schuldenbremse, dass man sich dann wieder ganz bequem an anderen Strukturreformen vorbei mogelt. Wenn es ein Paket gibt, was Angebotsreformen in Deutschland glaubwürdig umsetzt, unter einem temporären Lockerung der Schuldenbremse, das heißt also Verwendung von mehr Geld, als es bisher geplant ist, dann habe ich da nichts dagegen. Aber das ist eine Idealkombination. Ich glaube, es wäre naiv anzunehmen, dass wir in so eine Idealkombination hineinlaufen.
Also der Staat kann nicht, er soll es ja auch gar nicht, die Transformation der Wirtschaft im Alleingang finanzieren. Umso mehr kommt es auf die Kreditwirtschaft, kommt es auf die Banken an. Und in diesem Zusammenhang muss ich eine Frage stellen, obwohl sie schon unendlich oft gestellt wurde. Wie bedeutend ist für die Finanzierungskraft der Banken die Kapitalmarktunion und wann kommt sie endlich?
Ich sehe das größte Problem von der Finanzierungsseite in Europa gegenwärtig nicht darin, dass wir zu wenig Geld haben für die Bereitstellung von Infrastrukturmitteln, auch mit den vielen Modellen von öffentlicher und privater Finanzierungsformen. Ich glaube, wir haben ein größeres Defizit bei der Finanzierung von riskanten Unternehmungen, und das sind all diejenigen, die was Neues machen, alles Innovative, alles, was Start-up heißt. Davon könnten wir eigentlich nicht genug bekommen. Und hier sind zwar die Finanzierungsfazilitäten in den letzten Jahren größer geworden, auch in Deutschland, aber es ist immer noch zu wenig. Was aber auch nicht daran hindert, dass das Thema der europäischen Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen, und zwar nicht nur im Kapitalmarktbereich, sondern auch im Bereich der Produktion, insbesondere Dienstleistungen, aber auch immer noch Industrie, dass also der Binnenmarkt immer noch viele ungelöste Aufgaben beinhaltet. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich die allererste, oberste und dringendste Aufgabe, die Europäische Kommission erfüllen sollte. Das heißt also, die Entscheidungsträger immer wieder darauf hindrängen, immer wieder Initiativen zu ergreifen, dass die politischen Entscheidungsträger, die natürlich ihre Eigenständigkeit bewahren wollen in Europa, gedrängt werden dazu, die Dinge voranzubringen. Das ist die eine Aufgabe der Kommission, den Binnenmarkt zu komplementieren und voranzubringen. Die andere Aufgabe ist, mit so vielen möglichen Regionen auf dieser Welt, wo es noch geht, Freihandelsabkommen abzuschließen. Das wäre eigentlich das, was ich mir von der Europäischen Kommission ökonomisch erwarten würde. Stattdessen hat man jetzt in den letzten Jahren die Regulierungstätigkeit, also die Vereinheitlichung von Dingen in den Vordergrund gestellt, was ja mit dem Binnenmarkt auch gewisserweise was zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, dass ich Regelungswut eher verselbstständigt. Dort auch ein Abbild im Großen, was wir ja hier in Deutschland auch kennen. Also auch da eher die Notwendigkeit einer Kurskorrektur auch bei der Kommission.
Jetzt kann ich Sie nicht ohne eine Prognose der wichtigsten makroökonomischen Rahmendaten bis zum Jahresende entlassen. Lassen Sie uns zusammen in die Glaskugel schauen. Die wichtigsten Kennzahlen: Wachstum des BIP, Zahl der Arbeitslosigkeit und auch Insolvenzzahlen. Wie würden Sie das einschätzen bis zum Ende dieses Jahres?
Ja, die Hoffnung auf den nächsten Aufschwung, die ist ja eigentlich schon im letzten Jahr erlahmt, weil das sollte eigentlich im letzten Jahr kommen. Konsumenten konsumieren nicht, weil sie immer noch unter dem hohen Inflationsbewusstsein leiden. Die Konsumenten warten immer noch darauf, dass die Preise wieder fallen auf das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg. Das wird natürlich nicht passieren, weil die Preise gesamtwirtschaftlich eben nicht fallen. Und wenn sie es tun würden, hätten wir Deflation. Das wollen wir gar nicht, sondern die Ausgleich der Kaufkraft, Ausgleich gegen die Inflation aus den letzten Jahren kommt ja über die Einkommen, die Tarifsteigerung, die Sonderzahlungen, die verfügbaren Einkommen sind ja auch deutlich gestiegen. Aber bis das in dem im Bewusstsein der Menschen, im Preisgefühl ankommt, da braucht es seine Zeit. Es dauert 1-2 Jahre. Deswegen rechnen wir schon damit, dass sich der Konsum in Deutschland schon etwas erholen wird. Und wir glauben schon, dass eine positive Überraschung in Deutschland möglich ist. Das heißt also aber von sehr niedrigem Niveau, denn im Markt, im Finanzmarkt, wenn man alle Prognosen zusammenrechnet, kommt man auf eine Erwartung für das Wachstum in Deutschland in diesem Jahr von gerade mal 0,2% nach zwei negativen Jahren im letzten Jahr und im Vorjahr. Das ist schon wirklich ganz außergewöhnlich wenig. Und wenn man da eine Verdopplung hätte, dann wäre das eine Riesenüberraschung. Aber dann wären wir immer noch erst bei 0,4%. Das sind so die Größenordnungen, mit denen wir in Deutschland rechnen. Also dringend sind Impulse gefordert, eben die auch von der wirtschaftspolitischen Seite kommen könnten, auch vielleicht in Verbindung mit der neuen Bundesregierung, dass sich hier auch die Investitionen und der berühmte Ruck durch Wirtschaftsdeutschland geht. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten. Gott sei Dank, oder von vielen Unternehmen schon wieder als Fluch gesehen, ist der Arbeitsmarkt eben nicht infiziert. Das heißt, mit sinkender Wachstumszahl geht die Arbeitslosigkeit nicht mehr so früher in die Höhe. Das hängt an demografischen Themen. Dabei wird es wohl bleiben, obwohl wir auch im Arbeitsmarkt die eine oder andere gefährliche Tendenz sehen. Das heißt also, wir rechnen mit einer Seitwärtsentwicklung bei der Arbeitslosenquote. Wo es nicht vorangeht, ist eben bei der Aktivität, bei der wirtschaftlichen Produktion und damit beim Wohlstand.
Und wenn wir auf die Finanzmarktzahlen mal schauen, also Zins und DAX am Jahresende, was ist da Ihre Prognose?
Die schwache Konjunktur und die beruhigte Inflation, die ermöglicht es der Europäischen Zentralbank, aus ihrem Alarmmodus auszusteigen, die Zinsen wieder zu senken. Und das wird auch passieren. Das heißt also, Geldmarkt bis 3 Monate Fristen werden die Zinsen auf 2% sinken. Kapitalmarkt selber, also bei längeren Laufzeiten, ist das alles schon eskontiert. Das hat der Markt alles schon vorweggenommen. Da wird nicht mehr viel passieren. Das heißt, die Baufinanzierungen werden auch nicht mehr viel billiger werden. Und der Aktienmarkt ist, wie schon im letzten Jahr, vielleicht für viele seltsamerweise, aber der Gewinner der Situation, weil der Aktienmarkt ein weltweiter Markt ist. Der hängt nicht an den deutschen, am deutschen Standort. Im Gegenteil, es sind oft die deutschen DAX-Unternehmen, die Aktivitäten aus Deutschland rausnehmen und woanders machen. Das heißt aber, dass sie trotzdem erfolgreiche Unternehmen sind und deswegen Gewinnsteigerungen machen. Und das führt eben zu weiteren Börsenkurssteigerungen. Wir denken, dass das in diesem Jahr noch nicht aufhört. Und deswegen erwarten wir, dass der DAX in diesem Jahr auch über die 21.000 rübergeht. 21.500 ist eine realistische Größenordnung.
Dann habe ich noch zwei Abschlussfragen, die wir immer stellen. Nämlich, unsere Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was würden Sie sagen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Ich glaube, immer wichtiger wird Internationalität. Das ist in den Studiengängen ja auch berücksichtigt. Wichtiger ist auch geworden in den letzten Jahren das Verständnis für Technologie, insbesondere eben in dieser Verbindung mit Medien. Was ist alles möglich durch die Instrumente, die Informationstechnologie uns geben, angefangen von den verschiedenen Plattformen im Netz bis hin jetzt natürlich klar zur Entwicklung bei künstlicher Intelligenz, also das auch im Studium in jedem Fall mit zu beachten, zusätzlich zu den inhaltlichen Themen überall. Und ich glaube auch, dass man das heute wahrscheinlich dazu sagen muss, die Bedeutung von Netzwerken, und zwar persönlichen Netzwerken, die ja auch umdefiniert worden ist in den letzten Jahren, wo eben die persönliche Verbindung im Berufsleben geringer geworden ist. Das ist, glaube ich, aber wirklich unabdingbar und ist auch als wichtiger Punkt für jede, die in den Berufsalltag einsteigt, dass eben das Kennen von Menschen und die Ansprache von Menschen eben eine ganz wichtige Sache ist.
Dann komme ich auch schon zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über Wandlungsprozesse, also auch über Transformation. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation, lieber selbst gestalten, als gestaltet zu werden. Lieber selbst transformieren, als transformiert zu werden. Das, glaube ich, ist das Wesentliche.
Dann, lieber Dr. Carter, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ich hoffe, dass einige Prognosen, wenn sie denn positiv waren, in Erfüllung gehen und manche nicht ganz so schlimm sich realisieren, wie Sie es angedeutet haben. Am Jahresende wollen wir mal schauen, was eingetreten ist und was nicht. Aber für heute erstmal herzlichen Dank und ich darf Ihnen persönlich und natürlich auch Ihrer Unternehmung alles Gute wünschen. Danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten.